La bête afghane.
Willkommen. Willkommen zum Weltaufgang. Wir versuchen hier herauszufinden, was sind Pfade zu einem guten Leben, auch für alles Leben auf diesem Planeten. Freue mich tierisch, dass Volker hier ist, hat auch den Planeten im Hintergrund mitgebracht. Sieht man jetzt nicht, wenn man das nur auf der Tonspur hört, aber ein wunderschöner Weltaufgang im Hintergrund von Volker. Und bevor wir uns um diesen Planeten kümmern, finden wir erstmal raus, wer hier eigentlich ist. Deshalb starte ich mit der wahrscheinlich schwierigsten Frage. Wer ist Volker? Willkommen.
Hi Thomas, vielen Dank für die Einladung und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch. Und ja, um deine Frage gleich aufzunehmen, wer ist Volker? Naja. Volker ist erstmal so von der ursprünglichen Sache her ein Maschinenbauer. Ich habe mal als junger Mensch Maschinenbau gelernt, später dann auch studiert. Und warum sage ich das? Weil das ein bisschen mein Leben ein Stück weit vielleicht auch geprägt hat. Maschinenbauer, die sind gerne ganz genau. Mhm. Ja, so ein ist besser als ein Millimeter aus Maschinenbauersicht. Und das beschreibt mich, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht so. Also würden mich andere beschreiben wollen, fällt nicht selten das nicht so ganz nette Wort analytischer Technokrat. und das glaube ich, steckt in den Maschinenbau drin. Also ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. So die alte Regel, wenn du was verstehen willst, frag mal warum. Und meistens bist du nach dem dritten Warum schon ziemlich nah an der Wurzel. Aber viel mit Zahlen zu tun. Zahlen beschäftigen mich immer schon, Zahlen machen mir Spaß. Mit Zahlen kann man tolle Dinge machen. Man kann versuchen, die Prozesse da draußen, die die Welt bewegen, wie die Welt funktioniert, kann man gut beschreiben. Physik, Chemie, Biologie, alles, was da draußen unser Leben bestimmt am langen Ende, hat auch oft viel mit Zahlen zu tun. Das heißt jetzt nicht, ich will das nicht so weit heben, dass ich die Antwort auf den Sinn des Lebens in Zahlen suche. Die Antwort ist ja gegeben mit der 42, ne?
Ja, das wissen wir. Ja, ja. Du hast dir Fragen, hast du gerade zum Zentrum gemacht, das Warum, ne? Das findet man entweder, wenn man versucht, eine Organisation gesund aufzustellen, das Kaizen aus dem Japanischen, ne, was Toyota uns allen beigebracht hat. Aber das kann man ja auch früher im Leben schon. Ne? Kinder machen das ganz automatisch. Ne? Wenn du irgendwie 4, 5 Jahre alt bist, dann fragst du mindestens 400 Mal warum pro Tag, hoffe ich. Und ja. Die Frage, die mich jetzt interessiert, ist, du hast angefangen mit, am Anfang warst du Maschinenbauer, nee, am Anfang warst du ein Kind. Das ist dann irgendwann zu einem Maschinenbauer geworden. War das schon früh klar für dich oder war das eine Suche, bis du Maschinenbauer werden wolltest?
Ja, also eigentlich sogar noch ein bisschen komplizierter. Also ich bin so ein klassisches Beispiel für einen in jungen Jahren unstrukturierten Menschen, um ehrlich zu sein. Also der Maschinenbau liegt mir nicht in den Genen und wurde mir auch nicht von Papa und Mama vorgegeben. Das war eine ganz pragmatische Entscheidung in jungen Jahren. Was macht der Kerl jetzt? Und Maschinenbau, das Land ist getrieben von Maschinenbau. Wie man so ist als junger Bursche, ne? Schrauben macht Spaß, Mofas zerlegen und Mopeds zerlegen, also am langen Ende. Das war eine eher zufällige Entscheidung, die auch irgendwo pragmatisch naheliegend war. Hat aber dann letztendlich doch mein Leben geprägt. Aber dieses Fragen nach dem Warum, das haben wir ja hoffentlich fast alle letztendlich. Und das ist natürlich schon auch so ein Leitmotiv, das mich nicht mehr verloren hat, auch also losgelöst vom Maschinenbauer. Und das ist ja auch nicht zuletzt eine der antreibenden Kräfte, warum ich heute kein Maschinenbauer mehr bin, sondern mich um Nachhaltigkeit im Geschäft bei Unternehmen. Weil auch da stellt sich natürlich irgendwann mal Und jetzt wird es natürlich so ein bisschen metaphilosophisch, stellt sich schon die Frage, warum, was treibt das denn da draußen eigentlich an? Also da, jetzt sind wir schon fast beim Sinn des Lebens, aber so hoch würde ich es gar nicht hängen. Ich hab sehr, sehr viele Länder bereist dieser Welt, sowohl privat als auch geschäftlich. Über 60 Stück, glaube ich, waren. Habe irgendwann mal aufgehört, eine Strichliste draus zu machen. Und was ich aber gelernt habe, war für mich eine spannende Erkenntnis. Und zwar einerseits, die Welt da draußen ist wirklich wunderbar und unglaublich vielfältig und bunt. Und vielfältig auch im Sinne der Menschen, der Kulturen, der Sprachen, des Lebensweges. Aber am langen Ende haben wir alles eines gemeinsam. Das sind die Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse, die waren ja auch schon beim Maslow in der Grundbedürfnispyramide ganz gut beschrieben. Die sind einfach überall gleich. Also ein Streben nach Sicherheit, nach Wohnung und Essen und nach Familie, das ist uns allen gleich, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der Kultur und auch vom wirtschaftlichen Status letztendlich. Das sind diese, ich sage jetzt mal, also Maslow bezeichnet das als die Defizitbedürfnisse. Erst wenn man die wirklich erfüllt hat, dann kommen die Wachstumsbedürfnisse, und das sind ja nur Individual- und Selbstverwirklichungsgedanken. Und der spannende Aspekt ist ja, an keiner dieser Stelle finde ich das Wort Konsum. Andererseits ist aber ja der Konsum schon auch ein wesentlicher Treiber für die Welt da draußen, die uns umgibt. Da stellt sich die Frage, warum?
Momentan. Ja, genau.
Ja.
Schon wieder das warum. Ne? Also, ich nehme jetzt gerade mit, dich interessiert Präzision, ne? Und Struktur und Klarheit. Das macht dich als Ingenieur, Maschinenbauer auf der einen Seite aus, und dich interessiert auf der anderen Seite das Hinterfragen von Dingen. Ne?
Ja.
Und ich höre, dass das irgendwie schon früh angelegt war, das Rumtüfteln. Wenn man an Motoren rumoperiert, dann merkt man früher oder später, dass das besser ist, wenn man präzise ist und wenn man versteht, was man da eigentlich tut. Weil sonst funktionieren die halt anschließend einfach nicht mehr. Und man merkt vielleicht auch, was möglicherweise besser gemacht werden könnte daran. Und dann führt das irgendwann zu so einem generelleren Hinterfragen. Du hast eben gesagt, vielleicht ist das philosophisch zu hoch aufgehängt. Vielleicht ist es aber auch das Fundament. Vielleicht ist es so die letzten wichtigen Fragen für das Fundament. Warum machen wir das denn eigentlich alle hier so, wie wir das machen? Und ist das denn richtig? Und die Wahrnehmung, die du aus den 60 Ländern mitgenommen hast, darüber, dass wir alle eigentlich nur unsere Grundbedürfnisse teilen, und würde ich sogar noch ein bisschen weiter entfalten in die Art und Weise, wie wir diese Grundbedürfnisse glauben, am besten erfüllen zu können, ist auch sehr ähnlich, wenn wir uns tief damit beschäftigen. Und das entfaltet dann ein Bild einer Welt, in der es vielleicht anders zugeht als jetzt. Du hast gerade Konsum gesagt. Ne, vielleicht sind wir keine Konsumenten, vielleicht sind wir ja Menschen. Und was wäre eine Welt, in der wir die irgendwie anders funktioniert als die heutige, die aber im Einklang ist mit den Gegebenheiten. Wir haben 7 von 9 Planetary Boundaries jetzt schon überschritten. Das geht also nicht mehr, das funktioniert nicht mehr so gut. Wir müssen irgendwas tun. Und wenn wir es richtig tun, dann wäre die Welt eine andere. Und das ist jetzt die nächste schwierige Frage, also die jetzt auf diesen philosophischen Hinterfragungen des Warums fußt. Wie sähe die Welt denn aus, grob? Also was für Umrisse hat die für dich, wenn du sagst, wir bauen eine gute Welt?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. So ein richtig klares Bild in dem Sinne habe ich ehrlich gesagt nicht. Interessant ist auch vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und sehen, gut, es gibt ja andere Kulturen, also Naturvolkskulturen, die eben dieses Thema Besitz einfach nicht als Befriedigungs- oder als anstrebenswertes Ziel sehen, sondern deren Wertedefinition basiert auf den Grundbedürfnissen und auf sozialem Zusammenleben und auf Frieden. Das Thema Besitz ist eben nicht das, ne? Garten soll ich hinbauen und mein Haus, mein Auto, mein Boot, was immer dann auch. Das ist einfach nicht Teil dieses Gedankenwesens. Und davon haben wir uns sehr, sehr, sehr weit entfernt. Hier kommt wieder die Frage, warum? Ja, warum ist das so? Weil wir ein Wirtschaftssystem aufgebaut haben über die Industrialisierung hinweg und die funktioniert theoretisch betrachtet schon sehr gut durch Mehrwert für alle. Also wir produzieren mehr Dinge. Andere Leute konsumieren die Dinge und so funktioniert das ganze System da draußen am langen Ende. Aber es hat uns genau dahin gebracht, was du gesagt hast. 7 von 9 gebrochenen Planetary Boundaries ist kein Spaß mehr an der Stelle. Die machen ja viele davon zusammenhängen, ohne jetzt da ausweichen zu wollen. Aber viele von den Kipppunkten und von den Wirkungskaskaden hängen ja zusammen. Also wir nähern uns immer weiter einem System, dass wir nicht mehr steuern werden können, wenn wir keine neuen Wege beschreiten an der Stelle. Aber um die Frage wieder aufzunehmen, wie sehe ich denn die Welt da draußen? Das ist wahnsinnig schwer, denn in unserer Welt, in den Industrienationen, in den angeblich entwickelten Nationen, ist dieser Wirkmechanismus, den wir jetzt gerade schon ganz gut beschrieben haben, einfach fundamental verankert. Also wir müssten das Wertesystem fundamental hinterfragen, und zwar als Gesellschaft, nicht als Individuum, sondern als Gesellschaft. Das sehe ich nicht.
Das passiert vielleicht gerade noch nicht, auf jeden Fall nicht in der breiten Allgemeinheit, weil der Druck auf Menschen in dem Land, in dem wir jetzt beide gerade sind, in Deutschland, auch schon sehr hoch ist. Und das in sich allen möglichen geopolitischen Bizarrheiten ausprägt, die auch an schon zu neuen Konflikten geführt haben in den letzten paar Jahren, mit denen erstmal so keiner gerechnet hatte für eine ganze Weile. Und alle hatten gehofft, dass der Frieden, den wir uns aufgebaut haben, über die letzten 70 Jahre irgendwie anhält. Tut er leider jetzt nicht. Also ganz viele Sachen üben viel Druck aus und führen dazu, dass wir uns auf Positionen zurückziehen wollen, in denen es mal irgendwie sicher war. Nur gibt es die leider nicht mehr. Und die Frage ist ja dann, wenn wir statt zurückgehen auf Positionen, die es nicht mehr gibt, und uns dann noch verlassener und noch verängstigter fühlen und irgendwelche Schuldigen dafür suchen. Was wäre, wenn wir uns nach vorne begeben, ja, und sagen, wir wissen, wir wollen ein Dach über dem Kopf und wir wissen, wir wollen irgendwelche vernünftige Kleidung tragen, aber wir wissen auch vor allem und wollen natürlich irgendwie was zu essen haben und so weiter, aber wir wissen vor allem auch, wir wollen mit anderen guten Menschen zusammen sein, mit anderen Menschen zusammen sein. Wir wollen Community haben, wir wollen das teilen. Und das ist sehr, sehr, sehr tief angelegt. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, wie wünschen wir uns denn eine Welt? Dann ist das ganz weit vorne. Neben den Grundbedürfnissen auf einer physischen Ebene kommt sofort, ich möchte Teil einer Community sein, ich möchte darin mich sicher fühlen, ich möchte aber auch beitragen. Und diese Wenn ich mich jetzt mal aus der aufgeregten Bubble auf LinkedIn zum Beispiel rausbegebe und irgendwo aufs Land gehe in Deutschland und mich mit Menschen unterhalte, dann ist das ziemlich klar. Es ist ziemlich klar, was wichtig ist und wir sehen das alles mit einer überraschenden Ruhe. Ich glaube, dass das also gar nicht so weit weg ist, vielleicht, wie wir das manchmal glauben, wenn wir uns ablenken lassen von dem globalen und geopolitischen Tohuwabohu, was wir gerade erleben. Und wenn wir uns tatsächlich mal erlauben, uns zu wünschen, wie diese Welt funktionieren würde, wo Materialien herkommen, wie wir uns organisieren. Was sind so ein paar Basisideen, die dir kommen, die für dich relevant sind, auf die wir achten sollten?
Ja, mit dem Stichwort Materialien machst du ja ein ganz wesentliches Thema auf an der Stelle, was auch wiederum diese Frage nach dem Warum kann man ja auch mal anders betrachten, nämlich nach der Ursache- und Wirkungsfrage. Und diese, ich sage jetzt mal, aktuellen geopolitischen Entwicklungen, die ja nicht nur bestürzen, sondern eine einzige Katastrophe sind, wenn man die nach Ursache und Wirkung betrachtet, dann sind wir ja auch wieder im Prinzip wie in einer Rolle rückwärts in alten Kriegszeiten. Es geht ja um Verteilung, es geht ja gar nicht so sehr um Macht, es geht um Zugang zu Rohstoffen, zu Ressourcen. Und warum ist das so? Weil sie knapp sind. Und das ist nicht nur Wasser, über das im Moment noch eher keine Kriege geführt werden, aber auch selbst das ist irgendwo am Horizont. Aber der Zugang zu Ressourcen ist, und das ist Material letztendlich mit einer anderen Begrifflichkeit, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und ganz einfach ist die Faktenerkenntnis ist die, da sind wir bei den planetaren Grenzen und hier kommt alles zusammen. Wir leben über den planetaren Grenzen. Wir verbrauchen mehr, als die Welt in dem Zeitraum zur Verfügung zu stellen vermag und machen mehr dabei kaputt. Das heißt, genau genommen die Welt, wie ich sie mir wünsche, oder die Fragestellung ist ja, wie schaffen wir es, dass diese Menschen, von denen du sprachst, geerdete Menschen auf dem Lande, die eigentlich dieses Thema schon so weit verstanden haben, wie schaffen wir es, dass daraus ein Mainstream, und zwar nicht im negativen Sinne des Wortes, im positiven Sinne des Wortes, ein Mainstream-Umdenken stattfindet und das auch neue Wege zulässt. Im Moment sehe ich, wir sind so, das ist so ein Locked-in-Effekt in unserem System, wie es im Augenblick funktioniert. Und das System kommt auch richtig an seine Grenzen, sei es Rohstoffe oder die Preise für Rohstoffe oder andere Dinge, auch Produktionskosten und dergleichen mehr. Das System beginnt immer mehr zu wackeln an der Stelle. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber die klassische Formel, hier kommt wieder so ein Stück weit der Maschinenbauer, der ja auch gerne Prozesse optimiert. Also unser Dieses Volkskonzept, diese Volkswirtschaft ist ja unter anderem auch die Effizienz in Prozessen, in etwas herzustellen. Das allein reicht offensichtlich nicht mehr aus, denn wir verlieren gerade den Wettkampf der Wettbewerbsfähigkeit weltweit an allen möglichen Ecken und Enden und stellen fest, dass Länder, die wir in der Vergangenheit geflissentlich belächelt haben, auf einmal besser sind wie wir. Da stellt sich auch die Frage, warum ist das so? Und das aber alles wieder zusammengebracht. Letztendlich ist die spannende Frage, wenn ich jetzt das für unsere Gesellschaft sehe und für eine Welt, in der auch unsere Enkel, das ist übrigens einer meiner Lieblingsbegriffe, sind enkelgerechte Entscheidungen zu treffen. Also eine Welt, die die nächsten Generationen eben denen auch erlaubt, ein Leben in Frieden und in abgesicherten Zufriedenheit sozusagen zu führen. Dann glaube ich, müssen wir fundamentale Dinge in Frage stellen.
Also gerade wenn du sagst Enkelfähigkeit, das ist ja in verschiedenen indigenen Kulturen sehr tief verankert, in so einer Erzählung über 7 Generationen. Ne? Die Regeln, die Strukturen, das, was wir haben, um unser Leben zu machen, wie wir es jetzt gerade machen, kommt aus den 3 Generationen unserer Vorfahren. Und unsere Ethik, unsere Verantwortung darüber, das, was wir machen, gut zu tun, das kommt aus der Zukunft, von unseren Nachfahren, den nächsten 3 Generationen hinter uns. Und wir sind die Generation in der Mitte. Ja? Und wir sind an dem Punkt zwischen Regeln und Verantwortung und müssen herausfinden, was wir am allerbesten damit jetzt tun. Und da wir jetzt über Material da drin gesprochen haben, finde ich zum Beispiel einen Punkt interessant. Es gibt wahnsinnig gute Technologien, um Häuser zu bauen mit lokalen Materialien, die aber leider nicht erlaubt sind. Also ich weiß von so einem Haus, das ist 250 Jahre alt, steht in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Und ist aus Lehmziegeln gebaut und kühlt nie aus, weil man vor 250 Jahren dann einfach so ein 8 cm Airgap in die Mitte dieser Mauer gebaut hat. Und das ist eine isolierende Schicht, die dafür sorgt, dass dieses Haus immer über Null bleibt. Ja? Unabhängig davon, ob das geheizt wird oder nicht. Und eine ähnliche Bauweise wurde vor ein paar Jahren oder vor 2 Jahrzehnten oder 3 in New Mexico entwickelt, nennt sich Earthship. Ganz viele physikalische Prinzipien versammelt in einem Haus, wo man viel thermische Masse über Erde mehr oder weniger aufbaut und dann Luftströme koordiniert durch passive Sonnenenergie, also Aufwärmen und die Tatsache, dass das heiße Luft nach oben steigt und man kann dann irgendwie kühle Luft zuführen oder eben auch nicht. Und das ganze Haus, so ein Haus, lässt sich mit einem bei minus 25 Grad in Kanada mit einem kleinen Kachelofen wunderbar leben. In Deutschland ist es nicht erlaubt, sowas zu bauen. Käme aber mit lokalen Materialien weitestgehend aus. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in so einem Streit zwischen der Lobby der Stahl- und Beton- und so weiter Wirtschaft, die berechtigterweise sagen, hier hängen Arbeitsplätze dran und hier Bruttoinlandsprodukt dran und so weiter. Und wir müssen das erhalten und deshalb, und außerdem sind das ja auch sichere Sachen, dann fallen die Häuser nicht zusammen, wenn wir mit Stahl und Beton bauen und die brennen nicht so schnell und so weiter. Und deshalb muss das jetzt in Gesetze, und jetzt haben wir einen Haufen Gesetze, die dazu führen, dass man nur auf diese Weise bauen kann, obwohl das eine sehr, sehr CO2 intensive Sache ist, die aber völlig unnötig ist. Und das sind die Strukturen, in denen wir feststecken. Und die Verantwortung, die wir jetzt den nächsten Generationen über haben, ist, herauszufinden, wie kommen wir da raus? Was für Wege können wir finden, mit altem Wissen über Materialien, aber auch mit neuem Wissen über Materialien, mit Material Science, mit enzymatischen Prozessen, können wir wahnwitzige Dinge machen. Und das zusammenzubringen, etwas Neues, das ist unsere Verantwortung gerade, glaube ich.
Das ist es absolut. Und es bringt aber wiederum die gleichen Aspekte zurück. Kreis schließt sich hier ein weiteres Mal. Also du sprichst berechtigterweise von Regularien, von Gesetzen. Die Welt, in der wir leben, die hat sich relativ schön eingerichtet. Das ist am langen Ende alles ein Geschäftsmodell. Es geht übergeordnet über Finanzströme, über Materialströme, über die Verteilung von Wohlstand. Und der Teil der Regularien, das ist ja ein Teil, mit dem ich mich heute auch beschäftige, wenn ich mittelständische Unternehmen unterstütze. Der Teil der Regularien, der ist einfach nur ein Spiegel des gesamtübergeordneten Geschäftsmodells. Und dass ich ja genau das, was du auch sehr wunderbar erklärt hast, sichert im Prinzip diesen Status quo ab am langen Ende. Und deshalb müssen wir diesen Knoten durchschlagen, wenn wir große Lösungen anstreben, der eben dieses traditionelle Geschäftsmodell auch ein Stück weit in Frage stellt. Denn selbstverständlich ist es so, wenn man mit diesen Technologien, von denen du sprachst, die ja, wie du schon auch selber sagst, teilweise altes Wissen darstellen und auch oftmals kombiniert werden durch neue materialwissenschaftliche Erkenntnisse und neue Ideen. Aber all das unterm Strich ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, würde ich befürchten, kein vergleichbar gutes Geschäftsmodell, wie die heutige Baustoffindustrie es darstellt, um bei diesem Thema Hausbauen zu bleiben. Also dann ist eben die Frage, Wertesystem steht hier wieder im Prinzip von ab. Ne? Also was ist übergeordnetes Ziel? Ist das übergeordnete Ziel, und ich glaube, diesen Konsens haben wir noch nicht erreicht. Ist das übergeordnete Ziel enkelgerechtes Verhalten? Oder ist das übergeordnete Ziel die Frage, wie können wir das System, wie es nun ist, das traditionelle Geschäftsmodell so anpassen, dass es noch ein bisschen länger funktioniert? Denn sehr viel mehr wird es am langen Ende nicht sein. Wenn man es radikal zu Ende rechnet, da sind wir wieder bei Zahlen. Also wenn man dieses System der planetaren Grenzen sich ansieht und dann Wachstumsentwicklungen, wie sie die Welt zu erwarten hat, im Prinzip damit skaliert, dann ist das eine praktisch fast unlösbare Aufgabe.
Genau, also oder ist es nicht, ist es, nee, würde ich nicht sagen, es ist keine unlösbare Aufgabe, es ist eine schwere Aufgabe. Ne? Aber es ist eine, die
Einverstanden.
Spaß macht. Es ist eine, die Spaß macht, weil sie sehr viel Sinn mit sich bringt, ne? Wenn man ihr folgt. Und das, was du gesagt hast, macht sehr viele Fragen auf. Die erste ist, wofür ist denn so ein Land eigentlich da? Ne, so ein Land ist ja, und ich glaube, da sind wir die Leute, die versuchen, das Businessmodell des Landes im weitesten Sinne aufrechtzuerhalten und alle, die wollen, dass es hier ein gutes Leben gibt, sind sich einig, dass der Grund, warum es ein Land gibt, ist, dass es den Leuten in dem Land gut geht, dass man sich organisiert auf eine Weise, dass es darin, dass es allen gut geht. Und jetzt ist der bisherige Pfad ist, uns geht es gut, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind und das messen wir über Umsatz, und nennen das dann Bruttoinlandsprodukt, weil wir ein Land sind und nicht eine Firma. Aber letzten Endes ist es der Umsatz. Und jetzt ist es aber dummerweise so, dass die Mechanik, die an diesem Umsatz hängt, zur Ausbeutung führt, die dann unsere Lebensgrundlagen aushöhlt auf diesem Planeten und damit dem Auftrag nicht mehr gerecht wird, ja, den das Land an sich selber hat, nämlich ein gutes Leben zu ermöglichen. Was ja sich ja auch wiederum spiegelt in der Verwirrung über, was denn eigentlich Wohlstand ist. Weil Wohlstand wird ja oft mit Geld gleichgesetzt, ist aber Unsinn. Wohlstand heißt, dass mein Kind alleine auf dem Fahrrad in die Schule fahren kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Wohlstand ist, wenn meine braunhäutige Frau nachts alleine durch die Stadt gehen kann, ohne dass ich mir Sorgen oder sie sich Sorgen machen muss. Das sind Aspekte von Wohlstand. Und dafür braucht man nicht unbedingt immer nur Geld. Und die Herausforderung, klar, die ist da. Die ist gegeben, die müssen wir lösen. Aber ich glaube, das ist einfacher, als wir das manchmal denken. Denn die Leute, die jetzt gerade erfolgreich sind im System, sehen ja, dass das aktuelle System des Business as usual nicht mehr weitergeht, wenn die Lebensgrundlagen fehlen. Das heißt, die Gewinner von morgen, die den Weltaufgang wirklich verstehen, die fangen an, lebensdienliche Lösungen zu bauen. Zwangsläufig. Die anderen werden nämlich nicht überleben. Und deshalb reguliert sich das vielleicht fast von selbst. Deshalb dürfen wir uns erlauben, da auch mutig und mit vielen Farben nach vorne zu träumen, damit wir wissen, was wir denn da bauen. Oder?
Ja, ich denke, an der Stelle ist sogar noch immer ein Traum. Also auch das zukünftige Geschäftsmodell, lass es uns mal für eine Sekunde so betiteln vielleicht. Ja, tatsächlich das, was ich auch immer wieder versuche, in den mittelständischen Unternehmen, die ich unterstütze, so sie mich lassen, in den Vordergrund zu stellen. Also eben die Regularien, die wir teilweise aus gutem Grund, teilweise aus Grund der Absicherung eines Geschäftsmodells sozusagen entstehen, kreiert haben, die sind der wenig spannende Teil. Der spannende Teil ist ja der Blick nach vorne, was funktioniert in Zukunft, womit kann ein Unternehmer in Zukunft Geld verdienen? Und das sind natürlich genau die Technologien, wie du sie anhand von dem Hausbeispiel beschrieben hast, also eben nachhaltig tragfähige, enkelgerechte Produkte und technische Lösungen. Um ganz ehrlich zu sein, in nicht allen Fängen verfängt diese Argumentation immer bezogen auf eine gewisse Produktgruppe, was immer ein Unternehmen eben gerade tut. Meine Warnung ist leider Gottes schon die, dass man sehr, 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 sehr in diesem Locked-in-Effekt im Moment noch drinsteckt, gerade eben als Unternehmer, weil man ja Verantwortungsseite auf der anderen Seite, am Gegenpol hat. Man ist ja dann als Unternehmer verantwortlich für die Familien, für die Angestellten, auch für deren Sicherheitsbedürfnisse am langen Ende. Also man ist ja hier als Unternehmer auch ein wesentlicher Bestandteil an dem Sicherheitskonzept. Und diese Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, das ist ein klassisches Change Management und das kommt mit Vorbehalten in aller Regel um die Ecke. Das heißt, es gibt halt immer dieses Risiko, denken, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Im Moment habe ich ein Geschäftsmodell, das heute noch funktioniert. Und ja, ich sehe, das wird immer schwieriger. Meine Rohstoffe werden teurer, die Energie wird teurer, die Mitbewerber ziehen an uns vorbei. Aber in nicht allen Fällen sehe ich tatsächlich den Punkt schon erreicht, wo die Unternehmen sagen, gut, wir beschreiten wirklich neue Wege. Und ich denke, dass wir dieses Bewusstsein, das muss hoffentlich sehr schnell noch verstärkt werden, muss
Siehst
etabliert werden.
Aber okay, also viele haben damit noch ein Problem, das verstehe ich, aber siehst du irgendwo so erste zarte Pflänzchen von welchen, die das verstehen? Und wenn ja, was machen die? Oder was sehen die?
Ja, die Pflänzchen gibt es. Es gibt ja sogar auch genügend Leuchtturmprojekte eben. Da sind wir wieder beim Material. Kreislaufwirtschaft ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wo auch sehr viel Musik spielt, auch für ein Unternehmen, weil man das häufigerweise sogar Kosten sparen kann durch alternative Rohstoffe, durch Kreislaufwirtschaft, durch Wiederverwendung, durch Verlängerung von Lebzeit, aber bei Verlängerung der Lebzeit, was ein großes Schlüssel, Punkt wäre. Kommt natürlich der Gegenaspekt. Wenn meine Produkte länger leben, dann kann ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren weniger davon verkaufen. Ja, also da sind wir mit super Geschäftsmodell Beispiel, was das Gegenteil abbildet, sind diese Mobiltelefone. Ja, allein aufgrund der unglaublichen Entwicklungsdynamik von ständigen neuen Features und noch eine bessere Kamera und hier noch was Neues dazu und hier noch eine schöne KI-Funktion. Führt dazu, dass wesentliche Teile dieser Mobiltelefone in 1 bis 2 Jahren ersetzt werden, obwohl die gut noch um 5 Jahre laufen würden. Also auch hier ist im Prinzip dieses Thema Lebzeitverlängerung. Da gibt es gute Beispiele und für manche Unternehmen ist das auch durchaus ein Antrieb, weil es nämlich auch ein Verkaufsargument ist, selbstverständlich, weil der Kunde damit im Prinzip Mehrwert erhält und dann sich eher für so ein Produkt entscheidet. Aber zugleich ist es eben auch wiederum ein risikobehaftetes Thema unter dem Aspekt, was mache ich dann mit den Märkten, wenn meine Produkte ewig halten? Aber dennoch in der Materialebene, Kreislaufwirtschaft und auch Wiederverwendbarkeit am Ende des Lebensweges. Was passiert dann mit dem Produkt, wenn es nicht mehr tut, egal wie lange das gedauert hat? Wie gut ist das dann verarbeitbar, wieder zurück zu Rohstoffen zu bringen, etc.? Das sind Gesichtspunkte, die in der Regel besser verfangen, weil da eben auch der Geldbeutel reagiert im Unternehmen. Das sind aber wiederum Dinge, die typischerweise in der Designphase schon in neue Produkte einfließen müssen. Also der Vorlauf ist verhältnismäßig lang.
Und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen an das Besitzthema, was du eben angesprochen hast, dass es Gesellschaften gibt, in denen Besitz keine Rolle spielt, oder vielleicht sogar, es gibt sogar Gesellschaften, denen Besitz genau die umgekehrte Rolle spielt wie bei uns. Da werden die Leute als die angesehensten betrachtet, die am meisten ihres Besitzes weggeben an diejenigen, die es brauchen. Und nicht umgekehrt wie bei uns, die, die am meisten horten, sind die angesehensten. Wenn wir aber uns vom Besitz lösen, individuell, und sagen, mich interessiert gar nicht, eine Waschmaschine zu besitzen oder einen Computer oder ein Handy. Mich interessiert der Service, den mir das gibt. Und ich bezahle für diesen Service. Und die Maschine, die Hardware, gehört dem Unternehmen. Dann hat das Unternehmen ein sehr starkes intrinsisches Interesse daran, diese Geräte so zu bauen, dass sie lange halten, dass sie modular sind, dass man sie schnell reparieren kann, dass man sie neu anpassen kann, schnell bessere CPU in das Handy schieben und so weiter, damit ich die immer wieder mit möglichst wenig Aufwand im Kreislauf halten kann. Das heißt also, es gibt und das, so eine Art drüber nachzudenken, setzt ja ganz, ganz früh im Produktzyklus an. Siehst du da Beispiele für so eine Art zu denken oder so eine Art umzudenken in Unternehmen?
Das ist jetzt die Königsklasse, weil das ist wirklich eine greifbare Lösung, die grundsätzlich gesehen auch eine gute wirtschaftliche Basis für das Unternehmen darstellt. Das ist aber wirklich die Königsklasse das ist im Mittelstand. Also ich muss dazu sagen, die Frage war ja, wie reagieren die oder Unternehmen, mit denen ich arbeite, das sind kleinere mittelständische Betriebe, das sind keine Industriekonzerne im klassischen Sinne. Und für diese Unternehmensgruppe ist die Idee, Nutzungszeit zu vermieten, zu verkaufen, verhältnismäßig schwierig. Obwohl sie es selber alle tun, denn jedes Unternehmen least Fahrzeuge. Das ist nichts anderes am langen Ende. Wenn jetzt, ja, also wenn jetzt nicht der Cut wäre, jetzt sind wir wieder bei Geldströmen, wenn der Automobilhersteller im Prinzip noch mehr in dem Konzept drinstecken würde, das zu vermieten, dann wäre es da an der Stelle, wären wir dann nah dran. Tatsächlich ist es aber dazwischen ein Cut. In aller Regel ist es so eine Audi-Bank, die einen Audi, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwelche Branchennamen benutze, Jeder Autohersteller hat eine eigene Bank und die übernehmen das Leasing. Und die Autohersteller, die stellen Autos her. Und was dann, wenn das Leasing ausläuft, denn das ist ja der Fehler im System an der Stelle heute, die Leasingverträge laufen in der Regel nur für 2, 3, 4 Jahre. 4 ist schon eher hochgegrenzt. Danach gehen die dann in ihr gebrauchtes Leben, wo immer auch hin. Und dann an der Stelle ist dann diese Systematik durchbrochen. Würde man also in diesem Beispiel bleibend nur es schaffen, dass die Verantwortung für das Produkt Auto über den gesamten Lebenszyklus geht, dann hätten wir genau das als lebendes Beispiel für ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Aber im Moment ist es relativ noch auseinandergenommen zwischen Geldstrom und Wertstrom oder Stoffstrom. Und dann geht das Ding eben in den privaten Besitz und geht seinen ganz normalen Weg, so wie unsere Autos eben ihren Weg gehen. Und das Konzept ist aus meiner Sicht eines der vielversprechendsten Ansätze, tatsächlich und das ist das ein grundsätzliches Hinterfragen von Besitz. Das geht ja auch auf der Ebene. Also das sind ja nicht nur die Hersteller, die hier im Boot sind, sondern eben auch die Kunden. Der Kunde muss sich ja dann auch für sich die Frage stellen: Möchte ich denn ein Auto unbedingt besitzen oder reicht es mir auch, wenn ich es benutzen kann? Und genau genommen, das Schöne ist ja letztlich, ist der zweite Teil die richtige Antwort. Die allermeisten Menschen brauchen von Zeit zu Zeit ein Auto und wollen dann eins zur Benutzung haben. Aber ob sie unbedingt eines besitzen wollen mit den ganzen Risiken, die damit verbunden sind, das ist ja nochmal, das ist in vielen Fällen vielleicht gar nicht die richtige Antwort.
Jetzt müsste das nur in Anführungszeichen ein lukrativeres Businessmodell sein als das Verkaufen. Und das ist die große Frage bei so komplexen Produkten wie einem Auto. Kann das schwierig sein? Aber wenn ich mir sowas vorstelle wie eine Glühbirne, wo ja schon lange klar ist, dass man Glühbirnen so bauen kann, dass die easy 100 Jahre halten, wäre das doch eigentlich ein naheliegendes Geschäft, um diesen Bereich mal zu disruptieren und zu sagen: Leute, ihr wollt doch keine Glühbirnen, ihr wollt Licht. Ihr bezahlt jetzt einfach irgendeinen Betrag X im Monat, auf den man sich ja einigen kann. Und das ist summiert sich ja über so ein Leben einer menschlichen Behausung zu relativ hohen Summen. Bezahlt einen Betrag X dafür, dass das funktioniert, dass ihr Licht habt. Und wir garantieren euch das. Und dann hat man die Möglichkeit, Glühbirnen zu bauen, die einfach für immer halten.
Ja, auch das Glühbirne ist ein wunderbares Beispiel, weil genau wie du sagst, es gäbe schon seit Jahrzehnten Glühbirnen, die unfassbar lange funktionieren. Und wenn man sich dann heute eine Glühbirne kauft oder ein LED ist ja keine Birne mehr, dann stehen da irgendwelche 30.000 Stunden Betriebszeit drauf. Ich habe noch keine erlebt, die auch nur annähernd dahin geht, wenn man sich hochrechnet, wie viel 20.000 Stunden sind. Also EWM ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja tatsächlich auch Erfolgsgeschichten, also beispielsweise Drucker in Unternehmen werden immer häufiger von den Druckerherstellern, für die haben das kapiert zum Beispiel, die haben das gut gemacht. Die werden immer häufiger eben auch verleast und dann wird letztendlich sogar, gibt es Verträge, die über gedruckte Seiten abrechnen und nicht über die Existenz des Druckers. Und an der Stelle wird es für den Hersteller interessant, wie lange lebt das Teil denn eigentlich und wie viel muss ich da reparieren, wie viele neue Wertstoffe gehen da nochmal in den Lebenserhalt. Aber es ist so vielversprechend oder nein, fast königswegartig diese Lösung erscheint, sehe ich sie noch relativ selten.
Okay. Aber das wäre also, wenn jemand hier zuhört, der zufällig Glühbirnen produziert, ich unterschreibe sofort den Vertrag dafür, wenn ich mich nie wieder um Glühbirnen kümmern muss in meinem Leben, sondern einfach nur Licht bekomme. Und sowas Ähnliches auch für die Materialherstellung. Das ist auch was du gesagt hast. Wir bauen das alles auf Extraktion auf. Ja? Und das ist ja ein Grund dafür, warum es besser ist, wenn es haltbar ist, weil unsere ganzen Laptops, Handys und so weiter bauen auf raren Erden auf, die irgendwo am Ende des Planeten von Kindern aus irgendeiner Mine geschürft werden, unter fürchterlichen Konditionen. Und damit wir alle 2 Jahre ein neues Handy haben dürfen. Und was wäre, wenn wir das gar nicht brauchen? Was wäre, wenn wir das Material auch lokal herstellen könnten? Und ich habe mich letzte Mal mit dem Vorstand von einem sehr, 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 sehr großen Möbelhersteller unterhalten. Und denen ist das durchaus bewusst. Ne? Die Disruption der globalen Supply Chains führt dazu, dass man nicht mehr Preissicherheit gewährleisten kann in den Endprodukten, weil man nicht mehr weiß, was mit der Materialversorgung passiert. Deshalb arbeiten die daran, lokal Material zu generieren. Und wenn du dich in der Bauwirtschaft umguckst, dann wirst du feststellen, es gibt Wege mit Zeel, also diesem weißen Geflecht, das Bäume und sonstige Pflanzen benutzen, um miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig mit Nährstoffen zu versorgen. Mit Myzel kann man Platten bauen, die hervorragendes Dämmmaterial sind, die nicht brennbar sind, die man sogar als tragendes Material einsetzen kann und die man lokal wachsen lassen kann, ohne jede Extraktion, mit Resten aus der Küche. Und die Frage wäre dann, was sind Businessmodelle, die man darauf bauen kann? Also was könnte man aus Materialströmen für Businessmodelle gewinnen, die für diejenigen in Frage kommen, die an der Zukunft tatsächlich bauen? Also die Gewinner, die Mittelständler, die heute abhängig sind von den geopolitischen Verwerfungen und der ich würde mal sagen, verbrecherischen Ignoranz der deutschen Autoindustrie. Wie können die den Sprung wagen oder schaffen in komplett neue Umgebungen, wo sie das Material vielleicht sogar anfangen, selber herzustellen?
Ja, das Stichwort disruptive Technologie ist tatsächlich eine, auch ein weiterer der Schlüssel letztendlich. Also etablierte Geschäftsmodelle in Frage zu stellen, bedeutet ja am langen Ende, wenn ich weiterhin Geld verdienen will, als ein produzierendes Unternehmen etwas Disruptives im weiten Sinne aufzubauen. Das Beispiel, das Thema mit den Rohstoffen, also ich sage mal so, die großen Stichworte, das war ja ursprünglich vor ein paar Minuten noch eine deiner Schlüsselfragen, die uns in die Konversation geführt hat. Die Frage, was sind die großen Lösungsansätze, sind einmal disruptive Lösungen im Prinzip zu akzeptieren oder zu pushen. Das Thema Besitz in Frage zu stellen, nicht im Sinne von, wir wollen alle nichts mehr nutzen, sondern die Nutzung und die Leistung, die ich von einem Produkt erwarte, als das Geschäftsmodell sehen, mehr als den Sitz eines Produktes, ist ein wahnsinnig interessanter Ansatz. Und der nächste Ansatz, den wir jetzt gerade ansprechen, der ist dann in dem auf der gleichen Ebene ebenso wichtig. Das ist das Thema Material. Alles, was wir tun, hängt mit Stofflichkeit zusammen und die Stoffe müssen irgendwo herkommen. Und dann sind wir in diesem globalen Lieferkettenthema. Und leider wurde natürlich eines zur Kenntnis zu nehmen, die Welt, die uns umgibt, die Dinge, die wir tun den ganzen Tag, sind immer technologischer getrieben. Und dann kommen wir sehr schnell eben in diesen elektronischen Bereich und in den Maschinenbaubereich, wo die Rohstoffe, auch hier gibt es natürlich immer mehr sehr, sehr interessante und vielversprechende Ersatzrohstoffentwicklungen. Materialwissenschaften sollte eines der bestbesuchten Studiengänge sein in den technischen Fächern. Das würde der Welt definitiv helfen. Aber es gibt eine Reihe von Rohstoffen, eines hast du angesprochen, die seltenen Erden, wo es ganz, ganz schwierig ist. Ja, also im Bereich Bau und auch im Bereich Nahrung, beispielsweise Landwirtschaft und also ich würde es mal so sagen, je näher die Produkte, die man gerade betrachtet, an den Lebensbasisleistungen gehen, also Wohnen, Essen und dergleichen, umso größer sind nach meiner Einschätzung die Chancen für nachwachsende Rohstoffe, um diese Begrifflichkeit zu nutzen. Je technischer das Ganze orientiert ist, umso schwieriger wird es, aber da bleibt die Kreislaufwirtschaft der Schlüssel zum Erfolg. Also ich muss ja nicht zwingend jeden Tag neu seltene Erden aus dem Boden kratzen, um die Generation Handys zu bauen. Wäre ja schon mal ein Ansatz, wenn wir die Handys der letzten 3 Jahre nicht einfach nach Afrika verschiffen, sondern im Prinzip in der Rohstoff, auf der Recycling-Ebene die Rohstoffe da wirklich wieder rausziehen können. Das Ganze ist relativ technisch und relativ energieintensiv. Und das ist im Moment die Spaßbremse auf dieser Recycling-Ebene. Es rentiert sich im Moment noch nicht ausreichend genug in manchen Fällen. Das heißt, der Rohstoff ist im Moment immer noch zu günstig, obwohl die Rohstoffe deutlich teurer werden, als im Verhältnis der Aufwand, den ich betreiben muss, um die seltenen Erden aus einem Mobiltelefon wieder rauszukriegen. Insofern würde sich der Teil vielleicht sogar selber regulieren, ganz einfach, wenn die Rohstoffpreise weiter steigen. Und das werden sie tun. Darauf würde ich wetten.
Jetzt sind ja, genau, und das ist relativ einfach abzusehen. Und jetzt sind ja die unternehmerischen Gewinner nicht diejenigen, die hinter der Welle herrennen, sondern das sind diejenigen, die die Welle antizipieren und dann auf die Welle es auf die Welle schaffen und die reiten. Ja? Das war schon immer so. Und wenn du jetzt mit den Mittelständern arbeitest, dann haben die ja ein ganz besondere Herausforderung, nämlich, dass die oft die Welle, auf der die sie erfolgreich gemacht hat, schon ein, zwei Generationen her ist. Und die Last, die jetzt auf der aktuellen Generation lastet, besteht darin, dass man, wie du ja auch eben schon richtig gesagt hast, eine Mitarbeiterbelegschaft bezahlen muss. Das sind lauter Leute mit Familien, für die man verantwortlich ist. Und auch eine Legacy, für die man verantwortlich ist, die man nicht in den Wand fahren möchte. Und die Frage ist dann darin, wie schafft man es, den Mut aufzubringen, darin zu disruptieren und die neue Welle zu nehmen, die zwangsläufig eine andere ist als die letzte. Wie würdest du da vorgehen oder wie gehst du da vor, wenn du mit Mittelständlern arbeitest, um da den Mut zu machen und die Perspektive zu öffnen, wie man in einer guten Zukunft gewinnen kann?
Ja, genau genommen steckt da technisch gesehen das Risikomanagement im Hintergrund als Tool. Das ist zwar eigentlich ein negativer Ansatz, aber den wirklich positiven Ansatz, der verfängt nach meiner Erfahrung nicht so einfach. Es gibt, und damit da nicht das falsche Bild entsteht, es gibt natürlich eine Menge von Unternehmern da draußen, die intrinsisch genau diese Gedanken für sich auch überlegen und die auch wirklich selbst hungrig sind nach Lösungen in dieser Art. Und wir leben jetzt, weil du gerade auch von Generationen gesprochen hast, was im Mittelstand sehr, sehr üblich ist. Wir erleben jetzt gerade eine aktuelle Generation an Unternehmern, die sich zwangsweise mit diesen Themen beschäftigen müssen. Zwangsweise aus zwei Gründen. Erstens, weil sie in der Regel jüngere Familien haben und sich durchaus über enkelgerechte Entscheidungen Gedanken machen und ihrer Verantwortung auch durchaus bewusst sind. Und andererseits, weil sie sehen, dass die Welt, in der das alles aufgebaut wurde, von den Eltern und Großeltern, sich zwischenzeitlich verändert hat, dass die Rahmenbedingungen einfach anders sind, um betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das Element, das wir typischerweise in der Unternehmensberatung an der Stelle nutzen, ist in konstituiertes Risikomanagement einzutreten. Also da sind wir wieder bei Zahlen. Das heißt, wir betrachten uns die Situation, wo kommt ein Unternehmen her? Was sind die Märkte? Wie entwickeln sich die Märkte? Wie entwickelt sich das Kundenverhalten? Was ist das Kundenbedürfnis? Einerseits marktseitig, also nach vorne geguckt und andererseits nach hinten geguckt. Wie entwickeln sich die Lieferketten? Und dann kann man beide Ebenen, Lieferantenseite, die eigenen Prozesse und die Kundenebene, das ist dann dieses Cradle-to-Grave-Denken, also vom Rohstoff bis in den Abfalleimer letztendlich. Wenn man diesen gesamten Blickwinkel mal in verschiedene Etappen zerlegt und dann die wesentlichen Punkte raussortiert und dann schaut, wo liegen denn welche Risiken und worin sind die begründet und wie könnte man die versuchen im Rahmen eines Risikomanagements, und dann wird es schwierig, aber es geht auch monetär bewerten. Also bleiben wir bei dem Thema Rohstoffe. Wo kommen denn eure wesentlichen Rohstoffe her? Wie viele Lieferanten habt ihr dafür? Gibt es Second-Third-Source oder seid ihr abhängig von Lieferanten? Das ist jetzt sehr traditionelles Risikomanagement, aber es führt fast immer auf der Lieferantenseite zu der Erkenntnis, dass vor allem in technologiegetriebenen Unternehmen, aber auch in der Landwirtschaft über weite Strecken, wesentliche Risiken auf den planetaren Grenzen und auf dem Klimawandel in der Lieferkette liegen. Dann kann man sich die Frage stellen, und jetzt wird es eben betriebswirtschaftlich, aber so muss ein Unternehmen auch denken. Dann kommt sich die Frage stellen, was heißt das monetär, wenn wir die Risiken versuchen zu bewerten, also Best Case, Worst Case denken. Es fällt einer Lieferantengruppe A aus für Produktgruppe B. Was passiert dann mit eurem Geschäftsmodell? Was würde das monetär bedeuten? Und diese Denkweise untermauert sozusagen die Notwendigkeit, Dinge in Frage zu stellen und Dinge klüger zu tun in Zukunft. Und genau das Gleiche passiert im Zweifel auch auf der Kundenseite, weil sich die Kundenbedürfnisse ja Gott sei Dank doch auch verändern. Zwar typischerweise eher unscharf, weil sehr, sehr häufig, also gerade im Endkonsumentenmarkt, sehr, sehr häufig die Position eingenommen wird, ja, natürlich möchte ich grüne Produkte haben, ich möchte biologische Dinge haben, natürlich. Aber bezahlen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, kann ich nämlich gerade nicht. Also da ist eine sehr große Diskrepanz auf allen Seiten im Prinzip. Ich glaube tatsächlich übergeordnet, wenn ich mal oben drauf gucke, wir sind in der Generation, in der all diese Entscheidungen anstehen und ich glaube auch getroffen werden. Aber es braucht noch mehr Schmerz. Ich fürchte, der Schmerz, den wir jetzt und heute spüren, der reicht noch nicht aus, um diese großen disruptiven Wege zu beschreiten. Wenn wir jetzt mal visionäre, innovative Einzelgänger mal außen vor lassen, wenn wir den Mainstream angucken, dann ist es im Moment die Situation, die ich da draußen wahrnehme, wenn ich mit Unternehmern spreche.
Ja, die Herausforderung ist natürlich dann, dass wenn der Schmerz eintritt, es oft zu spät ist.
Absolut.
Also.
Deswegen Risikomanagement. Das heißt ja, vorher skalieren, was könnte passieren, um dann entsprechend rechtzeitig in eine andere Richtung umzuschwenken, um die Risiken zu vermeiden oder zu wenigstens zu reduzieren.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch mal vorkommt, dass man, wenn man die Risikoanalyse betreibt, so wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann merkt, ach, oh, das, was wir machen, ist ja eigentlich Unsinn. Das ist ja, braucht die Welt ja eigentlich gar nicht mehr. Oder vielleicht jetzt noch, aber in 5 Jahren oder in 10 Jahren ganz sicher nicht mehr. Und wäre es dann nicht ein logischer Schritt, das so zu tun, wie Natur das ja auch tut? Die besteht ja nicht darauf, einen Organismus ständig zu erneuern, sondern die sagt, nee, der Organismus tut was, der hat dann irgendwann ausgedient und stirbt. Und dann hat der Nachfahren dieser Organismus. Und die Nachfahren machen das dann halt angepasst und besser als der davor. Wäre das eine Option? Hast du das schon mal erlebt oder gesehen oder hältst du das für sinnvoll, wenn Unternehmen so darüber nachdenken?
Das wäre sehr, sehr sinnvoll, sogar zielführend.
Ja.
Wir hatten vorhin das Beispiel Auto. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Dinge, die wir nicht mehr brauchen werden, würde ich mal sagen, sind zum Beispiel Verbrenner. Und es gibt gute Lösungen. Aber wenn wir uns angucken, wie dieses Thema Verbrenner im Moment behandelt wird, bleiben wir mal nur in Europa. Dann sind wir im Moment noch nicht an dem Punkt, genau diesen Schritt zu gehen. Dann ist es offensichtlich so, dass kein Mensch mehr in Skalierung und schon gar nicht in den Städten Verbrennermotoren braucht. Und es gibt Lösungen, die sind ja alle schon da. Es ist keine Philosophie, es ist Stand der Technik. Und dennoch sieht man an dem Beispiel sehr schön, wie groß die Kräfte sind, am traditionellen Geschäftsmodell festzuhalten, um dieses Geschäftsmodell noch ein bisschen länger auszuquetschen.
Genau.
Und
Also
das, ja.
in meiner Bubble haben wir vor 20 Jahren schon gesagt, okay, die deutsche Autoindustrie muss ganz, ganz schnell was tun, sonst ist die bald tot. Vor 10 Jahren haben wir angefangen zu sagen, okay, die deutsche Autoindustrie ist tot, habe ich es jetzt noch nicht gemerkt. Und sie ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rettbar. Und jetzt ist sie tot. Diejenigen, die das früh erkannt haben und die dann gesehen haben, dass das also ich spreche jetzt von den Zulieferern, ne? Nicht von den Herstellern selber, die verstanden haben, dass sie ihre Fähigkeiten auf neue Felder umorientieren sollten, weil sie eine solide Risikoanalyse gemacht haben, so wie du es gerade beschrieben hast. Das sind jetzt diejenigen im deutschen Mittelstand und in der Zuliefererindustrie, denen es gut geht. Alle anderen gucken jetzt gerade in die Röhre, für die ist das Leben nicht gerade spaßig momentan. Und vielleicht überleben sie es auch nicht. Ja, vielleicht ist das ja letzten Endes der Moment, den du beschreibst, Ja, das sagt man so einfach. Ah, es muss noch ein bisschen härter werden und dann machen wir die Kurve. Was wir dabei aber vergessen ist, dass die meisten eben dann nicht den Dreh schaffen. Das, weil es dann zu spät ist. Die gehen einfach unter und werden abgelöst durch andere. Und es wäre doch viel klüger, wenn diejenigen, die jetzt noch die Plattform haben, sich in die Lage versetzen, die nächste Phase selber zu bauen, anstatt das anderen zu überlassen.
Das wäre definitiv der klügere Weg oder ist der klügere Weg. Die Unternehmen, die ich kenne, die denken auch durchaus diesen Gedanken, aber sie sind in vielen Fällen noch nicht so weit, diese zündende Idee haben für eine disruptive Lösung. Also diese tiefen Lösungen, und es gibt ja genügend Beispiele davon, Canon, ja, haben irgendwann mal mit Filmen hantiert und es gibt eventuell kaum noch Fotos, die einen Film benutzen, hat sich mehrfach neu entwickelt. Also es gibt genügend Beispiele da draußen für Unternehmen, die diese Disruption frühzeitig erkannt haben und genutzt haben und sich in aller Regel stärker aufgestellt haben, wie es zunächst war. Sind aber in aller Regel entweder sehr, sehr große Konzerne, die auch die Intelligenz des Schwarmes an der Stelle nutzen. Oder es sind im Umkehrschluss typischerweise sehr, sehr kleine und damit sehr agile und schnell steuerbare Unternehmen. Gerade so dieser deutsche Mittelstand, dieser und Familienunternehmens, vom Besitzverhältnis her familienunternehmensorientierte Mittelstand, und das war über Jahrzehnte lang auch ein Erfolgsgarant, der ist sehr traditionell und stabil vererdet an der Stelle. Tiefe Entscheidungen sind ziemlich genau vom Mindset das Gegenteil eines klassischen deutschen Mittelständlers. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir da noch mit sehr vielen schlechten Nachrichten zu rechnen haben werden in den nächsten Jahren, genauso wie du sie beschrieben hast. Und das wiederum geht aber genau mit einer Rolle rückwärts zurück zum Beginn unseres Gespräches, nämlich zu der Sicherheit, die wir als Menschen für unser Leben haben. Denn wenn wir größere Disruptionen in unserer Volkswirtschaft erleben, und an der Stelle bleibe ich mal im Konjunktiv. Aber wenn das passiert, dann werden auch die Sicherheiten in Frage gestellt. Und ein Stück weit spüren das die Menschen da draußen auch. Das ist für mich eine der Erklärungen, warum wir, zumindest geht es mir so in meiner Wahrnehmung, immer häufiger diese Lagerbildung festlegen. Es gibt hier fast nur noch Schwarz und Weiß. Also wenn das jetzt auf die Bevölkerung da draußen, auf die politische Diskussion in der Bevölkerung sehen, dann ist ja diese Mitte, wie sie immer gerne von den vormals großen Parteien im Prinzip benannt wird, die dünnt sich ja immer mehr aus. Es geht ja immer mehr in die Ränder. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Also es wäre schon auch eine weitere große Zielsetzung, tatsächlich mal sich ein bisschen entspannter zu machen und die Dinge ein bisschen sachlich betrachten und dann vielleicht auch in diesen Denkmechanismus kommen, den wir jetzt gerade schon ganz gut beschrieben haben. Aber dazu brauchst du eine gewisse Gelassenheit und einen gewissen Blick aufs Ganze. Und die Gelassenheit, die vermisse ich momentan immer mehr, um ehrlich zu sein. Es wird immer mehr polarisiert. Das ist schwierig.
Ja, und wird nicht einfacher, je höher der Druck steigt, ne? Und da würde es wahrscheinlich helfen, sich mal so wie du in den Kanu zu setzen und einfach durch Kanada zu paddeln. Ne, dann kommt man mal zur Ruhe. Und ich glaube, dann findet man auch eine gewisse Klarheit und vielleicht sogar ein bisschen Mut, weil man weiß, dass die Welt geht nicht davon unter, wenn ich mich verändere. Ja,
Ja.
vielleicht im Gegenteil. Vielleicht geht sie dann auf. Ja, und vielleicht machen andere Leute ja dann mit, bei dieser Reise. Oder wie hilfst du
Ja.
den Leuten, gelassen zu werden, damit sie diese Perspektivwechsel hinbekommen für sich? Das ist ja die zentrale Frage, oder?
Ja, Gelassenheit im Meetingraum verströmen ist abgesehen von der Persönlichkeit, die man vielleicht mitbringt, relativ schwierig. Es geht halt im Unternehmen, in den Gesprächen geht es in aller Regel um die harten Rahmenprogramme. Und ich versuche das eben, wie gesagt, dann gerne mal ein bisschen von oben zu betrachten und zu sehen, okay, wo liegen denn eure Möglichkeiten? Oftmals ist es ja auch interessanterweise so, dass es durchaus viele Ideen gibt in den Unternehmen auf der Shopfloor-Ebene, also auf der Abteilungsebene, werden aber sehr, sehr häufig von der Unternehmensleitung gar nicht wirklich in dem Sinne aufgenommen, weil man sehr stark in einem traditionellen Geschäftsmodell verhaftet ist. Und das ist eigentlich eine große Möglichkeit, eine große Chance für einen Unternehmensberater, mit einem Blick von außen, mit einer gewissen Gelassenheit Dinge zu bewerten, von außen zu versuchen, in vielen Interviews auch diese Ideen, die oftmals schon da sind, auch mal auf den Tisch zu bringen, auf der richtigen Ebene. Und die in Perspektive zu sehen, im Idealfall in Kombination mit einer gewissen Risikobetrachtung. Und das ist oftmals eine Chance, die sich dann auftut, um in diese neuen Richtungen zu denken. Tatsächlich Gelassenheit im Meeting-Tisch zu verströmen, ist eher eine Persönlichkeitsfrage, denke ich.
Ja, es ist. Mir fällt Ricardo Semler ein. Ricardo Semler ist so ein brasilianischer Unternehmer, der hat mal ein Buch geschrieben, das nennt sich The Seven-Day Weekend. Ricardo Semler hat eine Firma von seinem Vater übergeben bekommen, da war er, glaube ich, 20, und hat an seinem ersten Arbeitstag erstmal das gesamte mittlere Management gefeuert. Und hat dann angefangen, die Struktur dieser Firma komplett neu auszurichten. Und es ist heute ein Konzern mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern und sehr, sehr, sehr ungewöhnlichen Methoden in Brasilien. Also zum Beispiel gemäß seines Seven-Day-Weekend-Ansatzes gibt es völlige Freiheit in der Strukturierung der eigenen Zeit. Man einigt sich im Team darüber, was denn erreicht werden soll, aber ob jemand am Sonntag arbeitet und Mittwoch am Strand ist, ist eigentlich allen egal. Ne? Oder dann haben sie irgendwann festgestellt, die wichtigste Ressource in unserem sogenannten Human Resources ist das Wissen, das die Menschen dann mit in ihre Pension nehmen. Das ist doch eigentlich dumm. Was wäre, wenn wir das so verändern, dass ich einen Teil dessen, was ich in meiner Pension tun würde, Geige lernen oder so, jetzt schon tun darf, also einen Tag die Woche frei habe, um die Dinge zu tun, die ich tun würde, wenn ich dann endlich fertig bin mit Arbeiten und altgebrechlich bin, aber eigentlich jetzt schon tun sollte. Dafür verpflichte ich mich, aber anschließend noch einen Tag die Woche reinzukommen. Und den jungen Menschen meine Weisheit mitzugeben. Was dann im Umkehrschluss auch noch dazu führt, dass ich mich über das offizielle Arbeitsende hinaus gebraucht fühle. Ja? Und die Wissensvermittlung über Generationen aufrechterhalten bleibt. Und solche mutigen, ungewöhnlichen Schritte geht der die ganze Zeit. Und wirtschaftlich zeigt sich, ist das extrem erfolgreich. Ja. Ja, weil eine Organisation ist ja nichts mehr als ein paar Leute kommen zusammen und beschließen, irgendwas zusammen zu tun. Ja, und die einzige Frage, die sich dabei stellt, ist, oder die Fragen, die sich dabei stellen, ist das denn sinnvoll, was sie tun wollen? Und was ist der beste Weg, diese Gruppe zu organisieren, dass sie das dass sie das hinbekommen, was sie sich vorgenommen haben? Und wenn man es von der Flughöhe aus betrachtet, darf man alles in Frage stellen, was da so in Stein gemeißelt ist durch die früheren Generationen eigentlich.
Absolut. Interessanterweise viele Ansätze, ich nenne das jetzt mal Arbeits 4.0, Arbeitsorganisation 4.0, viele Ansätze finden sich nach meiner Beobachtung im angelsächsischen Bereich. Also in Großbritannien beispielsweise hat vor, ich glaube, Anfang letzten Jahres einen Versuch gestartet, in einigen großen Unternehmen, allerdings überwiegend Dienstleister, muss man auch fairerweise dazu sagen, also kein produzierendes Gewerbe, Arbeitszeit und Urlaub abzuschaffen. Mhm. Das geht genau in diese Richtung. Also der Mitarbeiter entscheidet, wann er kommt, ob er überhaupt kommt und um wie viel Uhr er kommt und wie oft er kommt. Mhm. Und an der Stelle wird eben dieses relativ alte Thema, bezahlen wir Anwesenheit oder Ergebnisse, ist eigentlich das führende Aspekt hierbei. Und ich habe von den Angelsachsen gesprochen. Bleiben wir mal in dem Land, in dem wir gerade im Moment beide leben, in Deutschland, haben wir es schon geschafft, jetzt sind wir wieder auf dieser Regularienebene, sehr viel einen eigenen Kerker zu bauen, der traditionelle Geschäftsmodelle ermöglicht, aber auch absichert. Und das würde an der Stelle auch disruptiv den Kerker verlassen bedeuten, denn dann würden wir uns mit den Gewerkschaften und mit 47,1 Regeln der Arbeitssicherheit auseinandersetzen müssen, wenn wir an diese Dinge rangehen. Für mich war es interessant zu beobachten, dass es offensichtlich eine Corona-Phase gebraucht hat, dass in Deutschland wesentliche Teile der Unternehmen damit leben können, dass man nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, um mit einem Menschen zu sprechen, sondern man kann es so tun, wie wir es jetzt auch gerade tun, nämlich auf elektronischen Wege. Das war im Prinzip, und das geht jetzt wieder rückwärts. Das Allerspannendste ist, ich dachte eigentlich am Ende der Corona-Phase, dass das Thema jetzt mal durch ist, dass Videokonferenzen ein adäquates Mittel im betrieblichen Alltag wurde. Es geht wieder zurück. Ja, es hat Nachteile, bei diesem Beispiel bleiben. Es gibt Vorteile von persönlichen Meetings. Aber im Moment sehe ich den Trend eher wieder zurückgehend in einigen Unternehmen zu sagen, es war schon gar nicht so schlecht, wenn wir uns öfter im Meetingraum getroffen haben. Und für intern mag das der Fall sein, aber ja eben nicht, wenn es um externe Besuche geht. Also ich will damit nur ein Beispiel nehmen. Organisation der Arbeitsabläufe sind bei uns schon sehr, sehr klar festgelegt, sage ich jetzt mal. Und es gibt ganze Abteilungen, die sich nur darum kümmern, letztendlich, dass das auch alles schön brav eingehalten wird. Und deswegen sehe ich, dass solche Innovationen sehr, sehr häufig aus dem Ausland kommen. Ja, spannend, sehr spannend.
Aber du bietest ja da eine Brücke und bringst solche Innovationen behutsam mit Tools, die sich etabliert haben, die solide sind, in Organisationen rein, damit sie sich in die Lage versetzen, sich sinnvoll diesen Disruptionen zu stellen. Das tust du ja gerade mit Blick auf, was müssen wir gemeinsam tun, damit dieser Planet ein Ort wird, an dem alles Leben gut gedeihen kann, letzten Endes. Ne? Und jetzt bist du aber nur einer. Ne? Es gibt es einen Volker, der macht das. Und jetzt gönnen wir uns mal eine Fantasie, nämlich du kannst dich klonen. Und jetzt haben wir plötzlich Volker 1, 2, 3, 4. Was machen denn die anderen drei Volkers noch? Du bist ja schon busy damit, den Unternehmen zu helfen. Was machen die anderen? Es gibt ja noch so viel anderes zu tun. Was würdest du sonst noch gerne tun?
Naja, also einen von den drei Volkers würde ich definitiv beauftragen, keep going, sich zu bemühen, das Unternehmen diesen Spagat zwischen Profitabilität einerseits und enkelgerechten Produkten und Entscheidungen andererseits zu gehen, erfolgreich zu machen. Das ist mir ein echtes Herzensanliegen. Wenn ich dann den zweiten Folger hätte, dann würde ich den wahrscheinlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, mit einem negativen Untertasch, den würde ich in den globalen Süden schicken und in Projektarbeit versuchen, diese neuen Wege im Shortcut zu beschreiben. Denn dort gibt es diese Gefängnisse, die Kerkersysteme, von denen wir sprechen, in dem Ausmaß nicht. Und es gibt aber viel höhere Bedürfnisse tatsächlich auch den Grundbedürfnissen. Wenn wir wieder auf die Bedürfnispyramide denken, die befinden sich diese Länder im globalen Süden sehr viel weiter unten in der Pyramide. Und dort hat man viele, viele Vorbehalte, die wir hier haben, mit etablierten Geschäftsmodellen tatsächlich nicht. Also der Bereich Energieversorgung und Landwirtschaft zum Beispiel sind total spannende und ganz, ganz wichtige Themen für die Zukunft dieses Globus. Die Energieversorgung autark und regional in Insellösungen aufzubauen, ist im globalen Süden mit ganz, ganz wenig Invest und mit unglaublich viel Lebensqualität und Vorteilen, um den Planeten weiter zu schädigen, verbunden und hätte auch wirklich Impact. Denn das sind die Länder überwiegend, wo auch viele, viele junge Menschen, wo viele Kinder auf die Welt kommen. Wir sind ja genau genommen so ein bisschen der Dinosaurier auf dem Globus. Im globalen Süden, da gäbe es und gibt es so viel zu tun, und Landwirtschaft ist auch so ein super spannendes Thema. Es gibt, die Franzosen sind verhältnismäßig weit in alternativen landwirtschaftlichen Betrachtungen, und es gibt inzwischen valide Studienlage, dass kleinteilige Bewirtschaftung den höheren Ertrag auf dem Quadratmeter erwirtschaftet als tatsächlich die industrielle Landwirtschaft. Da stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Denn die industrielle Landwirtschaft wurde irgendwann mal ins Leben gerufen unter dem Motto Brot für die Welt. Wir müssen die Welt ernähren. Es hat nicht funktioniert an der Stelle. Und interessanterweise ist es so, dass eben mit disruptiven, im Sinne der bestehenden Geschäftsmodelle, mit disruptiven Lösungen tatsächlich die besseren Lösungen entstehen. Und Energie und Landwirtschaft wurde sehr gute Beispiele. Und das würde ich mir gerne leisten können, sozusagen, denn das ist nicht wirklich ein Geschäftsmodell im Sinne des Augenblicklichen als Unternehmensberater unterwegs zu sein. Und wenn es da noch einen dritten gibt, wenn ich mir den noch erlauben darf, dann würde ich den ganz gerne einen schönen Rucksack und ein paar Wanderschuhe vor die Füße stellen und sagen, geh wieder dahin, wo du in deinen jungen Jahren warst, in diese vielen schönen Länder. Und bereise, nimm noch das Kanu in Kanada und Alaska mit auf die Reise und Unterschuhe in den Bergen und genieß die Zeit und erlebe die Welt so, wie sie ist.
Das ist schlüssig. Das macht Sinn, was du sagst, ne? Wir haben hier einen ganz wichtigen Hebel, weil wir im globalen Norden, in Deutschland, eine ziemliche Verantwortung durch unsere Hebelwirkung haben, die Dinge richtig zu machen. Und gleichzeitig ist wo der Druck jetzt schon am höchsten ist, ist es im Süden, ne? Da wo Ausbeutung auf Klimakollaps schneller trifft als hier. Und deshalb ist da die Notwendigkeit ganz hoch. Und man darf aber nicht vergessen, Mensch zu sein und das Leben zu genießen. Wo kann man das besser als in Natur und mit Bewegung und mit ein paar guten anderen Menschen zusammen? Also kann ich gut nachvollziehen. Klingt sehr schlüssig. Vielen Dank für deine Zeit, Volker, und für deinen Einsatz für das Gute im ganz Allgemeinen. Und ich hoffe, dass es viele Mittelständler in Deutschland gibt, die dir Vertrauen schenken, damit sie den Sprung wagen können in eine ungewisse, aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, wenn wir es richtig machen, wenn wir uns zusammennehmen und wenn wir das zusammen tun, sehr schöne Zukunft. Vielen
Ja.
Dank.
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Thomas.
Welt auf Gang.